Am Dienstag war Premiere in Berlin an der Schaubühne für das Stück Yarma. Angeregt ist der Abend von dem gleichnamigen Stück von Federico Garcia Lorca, aber es ist doch ein Stück vom Autor und Regisseur Simon Stone. Und in der Titelrolle agiert seine Lieblingsschauspielerin Caroline Peters, die damit von der Burg in Wien zurück nach Berlin kommt, eben an die Schaubühne. Am Dienstag, ich war dabei, das Publikum hat am Ende enorm geklatscht, hat Bravos gerufen und unser Kritiker Frank Dietschreit hat am nächsten Morgen hier bei uns auf RBB Kultur zu Caroline Peters dies gesagt.
Sie ist zart, sie ist zerbrechlich, sie ist wild, sie ist verletzend. Sie steigert sich da wirklich in etwas hinein, in so einen Wahn, dass sie zum Schluss alles zerstört. Ihre Ehe, ihren Mann, dass sie das Messer an ihren Bauch setzt. Da stockt einem der Atem, man ist fasziniert und auch irgendwie ganz erschrocken und kann es kaum ertragen. Diese Wandlung von einer blitzgescheiten, humorvollen Frau in so eine entgrenzte Furie, die jeden Realitätssinn verliert und dann wirklich in Schlamm und Dreck endet und alles zerstört und eigentlich nur ihren eigenen Tod erwartet. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst.
Caroline Peters, schön, dass Sie da sind. Einen guten Tag für Sie.
Hallo, guten Tag.
Ich gestehe, Sie haben mich fertig gemacht. Ich war am Dienstag in der Premiere und mir hat dieser Abend, dieses Schicksal dieser Frau, die Sie spielen, mir hat das wehgetan, was ich gesehen habe. Und ich weiß, ich darf Sie als Schauspielerin nicht mit der Rolle verwechseln, aber tut es Ihnen auch weh?
Nein, das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Man versucht mit bestimmten Dingen Reaktionen beim Zuschauer hervorzurufen, entweder lachen, also in der Komödie, nachdenken oder auch eben starke Gefühle. Und in diesem Falle war es sehr wichtig, starke Gefühle zu entwickeln bei den Zuschauern für diese Talfahrt, in die eine sehr potente, bisschen angeberische Alpha-Frau gerät und dafür Interesse zu wecken im Sinne von Emotionen. Aber ich selber erlebe natürlich was völlig anderes. Also ich muss es ja irgendwie machen und herstellen und damit bin ich beschäftigt.
Aber ich muss zum Machen und Herstellen was fragen, weil ich habe schon wirklich große Schauspielerinnen gesehen. Marianne Hoppe fällt mir ein, Cornelia Frohböß, Vanessa Redgrave habe ich mal in London gesehen. Das, was ich an diesem Abend gesehen habe, habe ich noch nie gesehen. Sie sind am Anfang eine schöne, adrette, blitzgescheite, aber eben auch sehr schöne, junge Frau. Und ohne, dass Sie zwischendurch von der Bühne gehen, ohne, dass ein Maskenbildner, eine Maskenbildnerin an Ihnen arbeitet, altert diese Figur von meinen Augen. Das fand ich verblüffend. Was die Körpersprache angeht, das kann ich nachvollziehen, da verändern Sie etwas. Aber wie machen Sie das mit Ihrem Gesicht? Beherrschen Sie Ihre Gesichtsmuskeln so?
Ich wünschte, so wäre es. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Imagination, die man mit dem Zuschauer zusammen herstellt. Man redet darüber, wie es einem geht. Dann gibt es diese Übertitel, die anzeigen, wie viele Jahre vergangen sind. Und es wird ja auch immer unfassbarer, wie lange dieser Prozess dauert und wie unendlich lange diese Frau daran festhält und auch wie lange ihr Mann daran festhält, nichts dazu beitragen zu wollen, dass das mit der Fertilität in ihrer Beziehung überhaupt nicht klappt und so. Also die schiere Dauer und ich glaube, die überträgt man auch dann auf die Figur und die Zustände, in denen ich die Szenen spiele, die werden natürlich immer düsterer und dunkler. Die sind am Anfang ja noch gänzlich unbeschwert und heiter, eher so auf dem Ab nach oben. Die haben gerade eine neue Wohnung gekauft, das Paar ist gerade am Höhepunkt seiner Karrieren. Das läuft gerade alles so richtig tippitoppi und ich glaube, den Abbau, den erlebe ich so ein bisschen, aber die Zuschauer sehen den auch da rein.
Und ich sehe natürlich auch meine Geschichte da rein. Das ist ja klar, ich bringe meine Geschichte mit ins Theater. Und für mich ist es vor allem, ein Abend hat mich überrascht, das Stück von Lorca, da geht es ja um ganz anderes. Für mich ist es ein Abend über zwei Menschen, die zwar ganz viel miteinander reden, aber nicht wirklich miteinander reden. Die sagen sich viel, aber sie haben sich nichts zu sagen. Sie finden keine Worte, um wirklich zusammenzukommen. Es gab einen Moment, muss ich jetzt den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wir Zuschauer sitzen hinter einer Glaswand, beziehungsweise Sie spielen im Grunde in einem Glaskäfig, wir Zuschauer sitzen ja auf beiden Seiten. Wäre diese Glaswand nicht da gewesen, es hätte passieren können, dass ich auf die Bühne stürme und sage, jetzt hört doch mal auf, hört euch doch mal zu, ja. Redet doch mal miteinander. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde, das ist auch ein zunehmendes Problem von Sprache. Also weswegen mich auch Simon Stone als Autor so wahnsinnig interessiert, weil ich finde, dass der Sprache noch so versteht, wie ich das verstehe, aber ich finde, dass Sprache immer mehr zu so einer Wand wird. Also jeder hat so ein Plakat und zeigt das immer dem anderen und die Wörter prallen aneinander ab und keiner denkt mehr, dass er durch Wörter den anderen durch irgendwie erreichen kann. Und man distanziert sich eher dadurch. Und das passiert in dem Stück sehr stark und das auch noch sehr wortgewandt. Also die reden ja wirklich das ganze Stück kontinuierlich darüber, dass sie unbedingt ein Kind wollen zusammen, ohne ein einziges Mal gemeinsam an den Punkt zu kommen, wie man das jetzt macht. Also erst als es schon viel zu spät ist, kommen sie drauf, ja stimmt, man kann ja auch so einen Samentest machen und man kann ja auch in so eine Fertilitätsklinik gehen, das geht ja auch alles, aber da sind schon 200 Züge abgefahren und man denkt mal, warum habt ihr das nicht geschafft, euch da zu erreichen, wenn ihr so gerne zusammen sein wollt?
Für mich fremd, das Problem, das offensichtlich viele Frauen haben. Ich habe viele Kolleginnen gefragt und auch Freundinnen, nachdem ich in der Aufführung war. Sag mal, erlebt ihr das auch so, dass ihr als Frau, die ihr keine Kinder habt, euch herabgesetzt fühlt in gewissen Momenten? Wie gesagt, mir ist das ganz fremd und alle haben gesagt, ja, das ist so. Empfinden Sie das auch so? Ist das so?
Ja, das ist einfach ganz eindeutig. Das ist gesellschaftlicher Konsens in Deutschland.
Das ist doch Blödsinn.
Es ist völliger Blödsinn, aber es ist ganz eindeutig so. Also das hört dann auch irgendwann im Leben wieder auf, weil dann eh klar ist, dass man da abgelust hat. Aber es ist eine lange Spanne des Lebens, wo man da einfach auch enthemmt nachgefragt wird. Also ich persönlich finde schon allein die Frage übergriffig, weil ich irgendwie finde, wenn ich nicht selber davon erzähle, ob ich Kinder habe oder nicht, wen geht das was an? Weil was sagt denn das über mich aus anscheinend so Wichtiges, dass das im Gespräch unbedingt aufkommen muss, damit Leute, die mich nicht gut kennen, mich einordnen können? Aha, und als was werde ich dann eingeordnet? Und Frauen, die zu viel arbeiten und Kinder haben, machen es falsch. Die zu wenig arbeiten und Kinder haben, machen es falsch. Die keine Kinder haben und arbeiten, machen es falsch. Die keine Kinder haben und nicht arbeiten, machen es falsch. Also man ist ja sowieso als Frau immer in dieser Schiene, dass es tendenziell ist, ist alles falsch, was man macht. Und da gehört der Bereich enorm dazu. Und man kann das ja in der Partnerschaft selber erleben. Der eigene Partner muss diese Frage praktisch nie beantworten. Der wird praktisch bei keiner Dinnerparty gefragt, und haben Sie Kinder oder und hast du Kinder? Wenn ein Kollegen von mir oder Freunde, mein männlicher Kollege, der Ende 50 ist und keine Kinder hat, der wird nicht gefragt, ach so, und wolltest du das nicht oder wieso nicht? Da wird davon ausgegangen, er könne sie ja jederzeit noch haben. Ob das biologisch faktisch richtig ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Seine Männlichkeit gibt ihm die Möglichkeit, also braucht man ihn darauf nicht festnageln. Und die Frauen werden immer auf ihr biologisches Ende datiert, hingewiesen und dann danach einsortiert, ob sie da eine Leistung erbracht haben oder eben nicht.
Das Stück von Lorca ist für mich auch ein Stück gegen den Faschismus, gegen faschistische Familienbilder beispielsweise. Die Hauptfigur ist ja da eine Bauersfrau. Sie sind eine moderne Berlinerin, die einen Riesenerfolg als Bloggerin, als Journalistin hat, die sehr karriereorientiert sind. Und es ist eben vor allem auch ein für mich sehr frühes feministisches Stück. Dieser Aspekt ist jetzt ganz weg, oder?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Sagen Sie uns Ihre Sicht.
Das finde ich absolut nicht, dass der Feminismus daraus ist. Ich finde es allein schon feministisch, im klassischen Repertoire ein Stück zu machen, wo eine Frau die ganze Zeit im Zentrum steht und komplett deren Geschichte erzählt wird und beleuchtet wird von außen. Und auch deren Zugang daran, dass sie irgendwie sagt, das ist doch alles kein Problem. Die hat einfach kein Problem. Die hat auch am Anfang keinen dringenden Kinderwunsch. Die denkt sich irgendwie, das kann doch noch dazukommen. Und dann ist alles, was von außen auf sie einströmt, so einengend in ihrem Charakter und in dem, was sie vorher war und in diesem Alpha-Frau sein, dass sie daran komplett zugrunde geht. Das ist natürlich, finde ich das nicht realistisch in so einem Sinne, so geht es allen Frauen, sondern das ist natürlich extrem und überspitzt, weil es ist ja Drama, es ist einfach Theater und das muss auch auf einen dramatischen Höhepunkt wie ein Messer im Bauch zulaufen, damit es sichtbarer wird. Aber die, was ihr passiert, ist nicht aus ihr allein heraus, sondern das sind diese Umstände und diese Menschen drumherum, die alle sagen, naja, dann bist du halt in dem Punkt eine Versagerin, ist doch okay, kann man doch mal mit leben, musst du doch mit umgehen können, wieso denn nicht? Statt dass man sagt, nee, und sie stellt sich dem eben entgegen, sagt immer, nein, mache ich nicht, ich finde mich mit nichts ab, ich finde mich nicht ab, ich finde mich nicht damit ab und meine Aufgabe als Frau ist es immer an irgendeinem Punkt zu sagen, ich finde mich ab. Also ist schon okay, aber ja, habe ich eben nicht geschafft, damit kann ich leben. Das wird von einem Alpha-Mann sicher nicht erwartet. Da ist es männlich, sich immer weiter durchzusetzen und immer weiter bei seinem Ziel zu bleiben. Also in dem Sinne ist es für mich eindeutig ein feministisches Stück.
Wie wichtig ist Ihnen der Aspekt, mit Ihrer Arbeit in die Gesellschaft hineinzuwirken?
Mir wird der tatsächlich immer wichtiger und es hat auch viel mit Corona zu tun, muss ich ehrlich sagen. In mir steigt nonstop seit dem ersten Lockdown das Bedürfnis, mit den Zuschauern wirklich zu kommunizieren über Themen, die wirklich in unserer echten Lebenswelt sind, weil mir das zunehmend das klassische Repertoire auf die Nerven geht. Weil ich immer denke, ja genau, das ist wie ein tolles kunsthistorisches Museum oder so. Man will das nicht vergessen, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Aber wenn das das Einzige ist, was Theater ausmacht, dann vergisst es die Gegenwart und sein Publikum. Weil es kann einfach nicht ausschließlich darum gehen, immer zu sagen, ja, Maria Stuart, das ist ja ein Konflikt wie heute. Oder Hamlet, das ist ja wirklich wie junge Männer heute. Es kann ja erstens nicht stimmen. Das Ganze ist ja 400 Jahre alt oder 200 Jahre alt. Nie im Leben ist es wie heute. Es kommt aus einer völlig anderen Lebenswelt und man kann sicher sich dafür interessieren, was Schiller und Goethe und Shakespeare gedacht haben, aber ich finde, dass im zeitgenössischen Theater der Aspekt, was jetzt in unserer Welt passiert und was einen Zuschauer jetzt unmittelbar anspricht, das wird zu selten dramatisiert und es wird komplett dem Boulevardtheater überlassen und darauf wird dann auch noch herabgeschaut und da bin ich echt dagegen.
Wann führen Sie Regie?
Nie. Ich würde mich nie mit so nervtötenden Schauspielern auseinandersetzen wollen. Und da unten sitzen und immer zugucken, wie die anderen das machen. Aber für mich ist es wirklich wichtig, mit Leuten wie Simon Stone zu tun zu haben, mit zeitgenössischen Autoren. Wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass das klassische Repertoire nicht gespielt werden sollte. Aber dass es 90% des Theateralltages ausmacht, da bin ich wirklich massiv dagegen.
Sie hören RBB Kultur und bei mir zu Gast ist, ich freue mich sehr, die Schauspielerin Caroline Peters. Sie hatte gerade Premiere an der Schaubühne als Jarma in der Titelrolle. Frau Peters, das ist eine Rückkehr nach Berlin.
Ja, es ist so eine Rückkehr zu den Wurzeln, richtig. Auch das ist irgendwie eine Corona-Folge, ehrlich gesagt. Ich habe ja 20 Jahre in Berlin gelebt und hier auch sehr lange gespielt an der Volksbühne im Prater und ganz zu Beginn eben in der Schaubühne. Und dann sind wir vor 6 Jahren des Berufes wegen ganz nach Wien gezogen, weil ich nicht mehr pendeln wollte und mein Mann schon gar nicht. Und dann,
der auch Schauspieler ist?
Der Schauspieler war. Und dann hat er eine ganz andere Richtung eingeschlagen und hat sich war halt für die Bionade gearbeitet. Und jetzt haben wir einen gemeinsamen Postkartenverlag, Art Postal in Wien und so weiter. Also jedenfalls unser ganzes Leben hat sich nach Wien verlagert und jetzt im Lockdown war man natürlich komplett abgeschnitten von seiner Familie. Wir haben sehr, sehr viel Familie in Berlin und das war irgendwie eine seltsame Erfahrung. Es hat einen Wien sehr viel näher gebracht. Die Stadt sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen, aber es hat einen auch von zu Hause tatsächlich zum ersten Mal entfremdet. Und als dann die Möglichkeit jetzt aufkam, durch 1000 Milliarden Verschiebungen, ich meine, alle Schauspieler und Regisseure sind seit 1,5 Jahren mit nichts anderem beschäftigt, als die Karten neu zu mischen, weil ununterbrochen irgendwas irgendwo verschoben wird, was dann 1000 andere Verschiebungen zur Folge hat. Da kam jedenfalls, ist jetzt das entstanden, dass ich hier arbeiten kann und das hat mir gut getan. Also so zurückzukommen, irgendwie in der Nähe der Familie zu sein, selbst wenn man sich nur draußen im Tiergarten zum Spazierengehen trifft, aus Ansteckungssorgen. Und auch so dieser Rückgang zu, okay, hier an diesem Haus, in diesem Gebäude, mit dieser gleichen Inneneinrichtung, hast du mit 23 deine ersten Schritte gemacht in diesem Berufsleben. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt alles nochmal zu überprüfen und sich zu überlegen, was man dann eigentlich für Schritte gemacht hat im Leben.
Ein Vierteljahrhundert später, die Träume der 23-Jährigen haben sich erfüllt?
Ja, mehr als erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich irgendwie Glück gehabt.
Also Sie haben ja tolle Sachen gespielt, ich sage nur, die Buhlschaft im Jedermann in Salzburg.
Ja, das war auch schön.
Grimme-Preise, ich weiß nicht, was Sie alles schon eingeheimst haben. Sie reihen ja im Grunde Erfolg an Erfolg, oder sehe ich das falsch?
Ja, wie soll ich sagen, seit ein paar Jahren vielleicht oder mehreren Saisons, so sagt man vielleicht als Schauspieler. Das war ja durchaus nicht immer so und was aber immer so war, ist, dass ich es wirklich immer geschafft habe, sehr befriedigende Arbeitsverhältnisse herzustellen. Also mit René Polisch sehr lange Zeit und in Wien dann auch mit verschiedenen Regisseuren und dann jetzt mit Simon Stone eben. Also das andere ist toll und wichtig, aber dass man eine gute Arbeitsbeziehung hat oder Kollegen, mit denen man wahnsinnig gern zusammen spielt, da hatte ich auch immer Glück. Martin Wuttke ist so ein Beispiel oder Sophie Reuss, mit denen war das einfach großartig, zusammen zu sein. Und da habe ich einfach wirklich viel Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Sie sind eine Teamplayerin. Bei Jarma jedenfalls habe ich auch den Eindruck, da kommt nicht der Star raus, sondern da kommt eine Ensemble-Schauspielerin.
Ja, ich finde das sehr wichtig, zusammenzuspielen. Vor allen Dingen aber auch bei den Texten von Simon Stone. Wenn man jetzt so Jelinek macht und man hat da stundenlang einen eigenen Monolog zu verwalten, finde ich auch eine herrliche Aufgabe. Und da ist man dann ganz für sich. Aber bei diesen Sachen, die so schnell geschrieben sind, das sind ja eigentlich alles immer nur One-Liner, die man sich gegenseitig um die Ohren haut in einem Tempo, das nicht naturalistisch ist. Man macht nicht, ah, ich habe dich gehört, ah, ich denke mal drüber nach und dann antworte ich, sondern man antwortet, sobald der andere ausgesprochen hat, schneller. Also man denkt halt schneller, als man eigentlich denken kann. Und das kann man nur zusammen. Das ist auch eine musikalische Sache. Also das ist auch was Technisches, was man miteinander erlebt. Und das macht dann auch Spaß.
In einem Interview, das am Tag der Premiere am Dienstag in einer großen Berliner Tageszeitung erschienen ist, da haben Sie zur Zusammenarbeit mit Simon Stone, Sie haben ja nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet, gesagt, das ist für Sie eine Mischung aus Mathematik und Intuition.
Ja.
Das finde ich eine tolle Beschreibung.
Ja, ich hoffe, dass das Leuten was sagt, weil so geht's mir dabei. Das ist alles extrem durchdacht. Der Typ ist wahnsinnig intelligent und unheimlich geschickt und kann die Sachen einfach auch bauen, so nach so ganz oft, nach so äußerlichen Gesichtspunkten. Und dann kommen aber immer diese Momente, wo man so, wo man durch den Text, durch den Rhythmus, in dem man gerät, durch den Rausch in so Zustände reinrauscht, aus denen man aber auch sofort wieder rausrauscht, weil der nächste Text ist schon wieder ein ganz anderer. Und diese Mischung, die liebe ich so, dass das irgendwie ist es total gezügelt und durchdacht und gleichzeitig muss man ab und zu so vollkommen loslassen und einfach wie in so einem Traum so einmal so ganz tief runterfallen, in der Hoffnung, dass man nirgendwo aufschlägt, sondern gleich die nächste Liane irgendwo findet, wo man dann nur ein ganz bestimmtes Stück weit fliegt. Also es ist so immer so eine Mischung aus Disziplin und so bäm, einfach ziehen lassen.
Und sowas wie ein Postkartenverlag, den Sie mit Ihrem Mann in Wien betreiben, das ist dann auch was zum Erden, um bodenständig zu bleiben?
Ach, das war einfach so eine Idee, dass wir ein gemeinsames Projekt haben wollten. Dann irgendwie dachten wir, lieben beide Postkarten, er fotografiert. Ich bin, wie soll ich sagen, die Seite des Wortes, er ist die Seite des Bildes, das ist beides auf einem Objekt drauf. So ist das dann so entstanden und natürlich macht er auch die Hauptarbeit und ich bin eher so wie eine Dramaturgin oder eine Lektorin oder irgendwie sowas tätig oder sucht mit ihm zusammen, wenden wir uns an die neuen Künstler, die wir aussuchen und ausstellen. Aber das, ja, es erdet einen auf eine Art und es verortet einen so, dass mal nicht das Theater uns verortet, sondern uns gemeinsam, das gemeinsame Geschäft irgendwo verortet.
Für das große Publikum ist eins klar, Caroline Peters, Morgen Schäffers, Morgen Chef, die Serie Mord mit Aussicht, diese Kommissarin in Hängasch, die eigentlich in Köln so gern gearbeitet hätte, aber auf dem Lande bleiben musste, ist schon eine ganze Weile her, gibt es nicht mehr. Sprechen Sie noch Leute auf der Straße darauf an? Ja, sicher, ne?
Ja, also das merke ich immer, wenn es wieder Wiederholungen gibt, dann merke ich das, dann sprechen mich Leute an.
Oder und die gibt es wie Sand am Meer, die Wiederholungen.
Die gibt es wie Sand am Meer und dann immer mal entdecken es auch Leute auf Netflix dann für sich plötzlich. Gerade im Lockdown ist das öfter passiert, aber da wurde man natürlich wenig auf der Straße angesprochen, weil man ja nicht auf der Straße war. Aber doch, das kommt immer noch, ist immer noch sehr prägend für mein Bild, dass ich so abgebe, was mich aber auch freut, weil ich finde, wir haben das damals super gemacht. Ich bin da immer noch, ich kann da sehr, sehr gut zu stehen, muss ich ehrlich sagen.
Sie haben auch erfolgreich schon im Kino gearbeitet, der Vorname beispielsweise. Aber dem Theater, so mein Eindruck, geben Sie den Vorzug. Warum?
Ja, es irgendwie ist das halt durch das größere Erlebnis, dieses mit dem Publikum direkt in Kontakt treten und es ist auch der Ursprung meiner Leidenschaft für den Beruf. Also damit hat es halt angefangen. Es hat nicht damit angefangen, dass ich Kinofilme toll fand. Als Kind habe ich nur Zeichentrickfilme gesehen und ich wollte keine Maus oder keinen Vogel oder irgendwas werden. Aber meine Eltern haben mich sehr früh mit ins Theater genommen und das hat mich irgendwie, da war ich 8, 9 Jahre alt, war ich schon euphorisiert davon, im Zuschauerraum zu sitzen und den Leuten dazu zu gucken. Und das, solange das noch so in mir lodert, werde ich sicher dem Theater den Vorzug geben. Wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, dann sollte ich mich da schleunigst verziehen.
Jetzt also als Jerma zu sehen, die Schaubühne macht ja keine Sommerpause. Jerma nach Garcia Lorca von Simon Stone, die Schauspielerin Caroline Peters zu Gast hier bei uns bei RBB Kultur. Und zum Abschluss muss ich nochmal auf den Anfang kommen. Sie haben es ja gemerkt, ich will so gern rauskriegen, wie macht sie dies, wie macht sie das. Es gab einen Moment an diesem Theaterabend, an dieser Premiere, ich krieg sofort eine Gänsehaut, das war das absolute Ende. Die Figur, die Jerma liegt, wir wollen nicht zu viel verraten, am Ende auf dem Boden, dann wird es dunkel und dann konnte ich, weil ich sehr nah saß, sehen, im Dunkeln steht die Schauspielerin Caroline Peters auf und steht dann relativ steif da, die Arme gesenkt, ganz nach unten, einfach ganz normal. Und guckt ins Publikum und wartet auf den Beifall, der erfreulicherweise wirklich mit Verzögerung erst einsetzte, weil alle das auch erstmal verarbeiten mussten. Und ich habe in ihr Gesicht gesehen. Und so ein Gesicht habe ich noch nie gesehen, Frau Peters. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es kam mir entseelt vor, entgeistert oder furchtbar erschöpft oder auch schmerzverzerrt. Ich kann es nicht sagen. Aber es war ein sehr besonderes Gesicht. Ich werde es nie vergessen. Was geht da in dem Moment? Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Das kann ich tatsächlich auch sehr schwer sagen. Also das ist schon so ein Moment von Erschöpfung und auch von einer, so einer kurzen Überforderung, wo man irgendwie auch denkt, eigentlich wäre doch jetzt schön, wenn es jetzt nicht gleich so weitergeht, sondern jetzt einfach mal so eine Pause wäre. Aber nun ist Theater ja nun mal so in unserer Konvention, wenn das Stück zu Ende ist, wird eben applaudiert, wann auch sonst. Also und dann versucht man das irgendwie so zu machen. Und ich war auch tatsächlich an dem Premierenabend, also ich war unfassbar aufgeregt im Vorfeld, nicht einfach wegen Premiere, sondern das war meine erste Premiere in mehr als anderthalb Jahren. Und ich hatte in meinem ganzen Berufsleben noch nie eine so lange Pause gehabt. Und ich, und das geht sehr vielen anderen Künstlern. Ich habe mit, also viele Freunde von uns in Wien sind Comedians oder Musiker und so, und die sowieso immer alleine vors Publikum treten und in keinem geschützten Rahmen wie ich, im Sinne von einem Staatstheater, das hinter mir steht, die haben das auch alle beschrieben, dass man erstmal im Moment da wieder reinkommen muss, dass das wieder stattfindet, dass man mit Leuten auf die Art kommuniziert. Und das hat man als Berufsperformer, man hat das im Blut irgendwie, aber das hat eben jetzt geschlafen anderthalb Jahre und auf einmal gibt's eine Wackeligkeit da drin, ob man das noch so hat, ob man das noch kann, ob man sich denen noch mitteilen kann und wer die überhaupt jetzt sind. Und und das war alles so in dem Moment, wo dann, wo man so auf den Applaus wartet, fällt das so ein bisschen ab von einem und gleichzeitig denkt man so, okay, jetzt ja, jetzt muss man jetzt hier noch stehen, muss das denn sein? Und gleichzeitig denkt man, also natürlich drei Minuten später denkt man, Gott sei Dank stehe ich hier noch, das ist ja herrlich. Also so, es ist eben ein winziger Zwischenmoment, ein Schaltmoment, so kann man es vielleicht beschreiben, es ist ein Schaltmoment.
Caroline Peters, ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass Sie da waren.
Danke sehr für die Einladung.